Ja, ich war natürlich auch bei dem Konzert und habe da auch aufgelegt, ja.
Ach genau, du hast mit aufgelegt. Wie ist dir das Konzert so gefallen? Wollte ich jetzt mal im Vorweg...
Es ist natürlich immer schwierig, dieselbe Energie irgendwie nochmal hervorzuzaubern, die man so früher hatte. Und da hat ja nicht nur Paranoia gespielt, sondern die hatten ja auch einen Gastsänger, nämlich Stracke von Wutanfall.
Ja, genau.
Und ja, das war so als Zitat natürlich sehr schön, ne? Aber wenn ich jetzt auch diesen Song höre, der gerade lief, ja, damals ist es natürlich nicht zu vergleichen. Die haben das nochmal zitiert, die Leute waren begeistert, es war also wunderbar so. Wenn ich ehrlich sein soll, dann höre ich lieber die Originale.
Ja, ging mir relativ ähnlich, war auch vor Ort, es war zwar irgendwie spannend alles zu sehen, aber der Charme von früher sozusagen war ein bisschen nicht mehr ganz so zu spüren. Also dieses Morbide, ich würde es ja gar nicht als positiv nehmen, aber dieses, wie kann man es beschreiben, was so ein bisschen mehr unter die Haut geht irgendwie.
Naja, das ist ja auch das Problem, wenn man eine Ausstellung macht, ja, oder wie wir auch einen Film. Wie willst du das machen, im Prinzip so das Original zu zitieren, ohne dass es nur eine Kopie wird, ja? Also wie willst du auch eine Ausstellung machen und trotzdem die Bewegung, also von mir aus die Punk-Bewegung in der Ausstellung zeigen, so ohne dass das ein bloßes Zitat wird? Das ist nicht so einfach und das haben die Jungs da versucht auf der Bühne. Die Leute haben es angenommen, trotzdem waren begeistert irgendwie und ich hoffe, dass wir so mit der Ausstellung irgendwie was Ähnliches auslösen.
Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Ihr seid sozusagen, du und ein Kollege von dir, seid die Organisatoren und auch, glaube ich, inhaltlich verantwortlich für die Ausstellung Too Much Future, welche schon in Berlin zu sehen war, jetzt in Dresden ab Freitag zu sehen ist. Eine Ausstellung über Ostpunk, aber erstmal die Frage in Berlin gewesen, jetzt nach Dresden. Was ist denn anders in Dresden?
Na, vor 2 Jahren habe ich mit meinem Freund Michael Bülke, genannt Panko, hier eine Ausstellung, also in Berlin, gemacht. Und da waren natürlich eine ganze Menge Leute und auch Dresdner natürlich. Und die kamen, speziell Heike Löffler, auf uns zu und haben uns gefragt, ob wir uns nicht vorstellen könnten, dasselbe in Dresden zu machen. Und nun war Dresden nicht so der Hotspot des DDR-Punk, also da war bei uns erstmal so eine Abwehrhaltung vorhanden. Und dann haben wir aber überlegt und haben irgendwie auch den Reiz entdeckt, das nochmal zu machen, aber völlig anders. Das war auch die Bedingung, das in Dresden nochmal zu machen, also nicht dasselbe wie in Berlin. Also auch nicht wieder ein Zitat zu bringen, sondern eine völlig andere Ausstellung zu machen und in dem Fall auch mit dem Schwerpunkt Sachsen und Dresden. Und anders ist einfach, die Ausstellungsarchitektur ist eine völlig andere. Also in Berlin war das eine alte Fabrik, über 3 Etagen. Und in Dresden ist es einfach mal ein Barockbau, der ziemlich durchsaniert ist. Und wo sich die Ausstellung eigentlich auf einer einzigen Ebene abspielt. Und in Berlin haben wir, wenn man das mal so künstlerisch darstellen will, haben wir uns sehr am russischen Konstruktivismus orientiert, also was die Ausstellungsarchitektur betraf. Und in Dresden haben wir versucht, so ein bisschen in diese Dada-Richtung zu gehen, also was so den Märzbau von Kurt Schwitters betrifft.
Nun mal eine Ebene weiter oben. Punk im Museum ist ja eigentlich eine sehr interessante Geschichte. Es wurde probiert in Westdeutschland, in Düsseldorf. Ihr habt es in Berlin probiert, jetzt in Dresden. Wie geht man an so ein Thema ran?
Ja, da sind wir wieder beim Anfang, bei Paranoia, ne? Also bei diesem Auftritt. Das ist natürlich total schwer, weil wie willst du eine Punk-Bewegung in einer Ausstellung und danach in einem Museum zeigen, wie willst du die musealisieren und trotzdem lebendig halten? Das ist ein großes Problem, wenn du sowas machst. Und wir sind einfach ausgegangen von dem Begriff der Bewegung irgendwie und haben versucht, da jetzt nicht nur die Sachen statisch zu präsentieren, sondern haben also sehr viele Projektionen, sehr viele Filme oder einige Filme zu laufen. Und wir haben natürlich auch versucht, dass die Leute das Thema nicht nur konsumieren, sondern sich auch aneignen müssen. Das heißt, wir haben auch versucht, dass die Ausstellung irgendwie eine Zumutung ist. Du musst also, wenn du bestimmte Texte lesen willst, musst du um Ecken gehen, musst wieder zurückgehen, um zum Satzanfang zu kommen. Das heißt, wir haben versucht, dass die Leute auch selber in Bewegung bleiben, wenn sie sich dem Thema nähern und um es eben nicht nur zu konsumieren.
Was ist denn dort sozusagen zu sehen? Also in Berlin kannte ich es, waren viele Texte, Fotos, paar, sagen wir mal, Relikte aus alter Zeit, wie Lederjacken und so weiter und so fort. Was ist denn sozusagen, was erwartet einen, wenn man in diese Ausstellung in Dresden geht?
Ja, naja, es erwarten einen eine ganze Menge Dias, Fotos, aber eben auch Kunstwerke, weil Punk, wenn man von Punk spricht, spricht man auch immer von den Folgen von Punk. Und viele der Punks oder einige der Punks, die damals so zugange waren und unterwegs waren, die sind ja nicht Punks geblieben, sondern die sind da durchgegangen wie so durch so einen Transitraum. Mhm. Um woanders anzukommen. Das heißt, die haben angefangen zu malen, zu filmen, zu schreiben oder zu fotografieren oder eben auch zu musizieren, wie in dem Fall auch Paranoia. Und wir haben eine ganze Menge Sachen versammelt, die auch für die Folgen von Punk sprechen. Also Bilder, Filme, Fotos. Wir haben eine ganze Menge Fotos von Amateuren, aber eben auch von Profifotografen, die viele Jahre lang die Punkbewegung oder überhaupt die DDR-Subkultur, nicht nur die Punkbewegung, da gab es auch andere Kulturen, begleitet haben. Also wir haben Fotos von Harald Hauswald, der sehr bekannt ist, von Christiane Eisler, die sehr viel in Leipzig fotografiert hat, also speziell auch Wutanfall fotografiert hat, aber auch von Helga Paris, die viele Fotos in der DDR gemacht hat und auch in der Ostberliner Punkszene zugange war.
Ja, als damals 1979 die ersten Punks sozusagen auf die Straße der DDR stolperten, war ja die Wirkung schon außerordentlich. Wie hast denn du das damals erlebt?
Ja, ich glaube, das war nicht ganz so verschieden wie Punk im Westen, ja. Also ich habe das, glaube ich, auch in einem Katalog zur Ausstellung beschrieben. Wenn man so loslegt, und man hat sich ja nicht bewusst entschieden, sondern irgendwann hat man sich einfach, eine Unfrisur zugelegt und sich mit Ketten behängt und ist auf die Straße gegangen. Und ich glaube, die Wirkung in den ersten Wochen, die war ganz ähnlich wie im Westen. So, ja, also man war berauscht von sich selbst, man hat sich neu entdeckt, man hat sich wiederentdeckt und überhaupt erstmal entdeckt. Man war ja 14, 15, 16 Jahre, man wusste ja überhaupt nicht, wer man ist und was man will. Und dann ist man einfach auf die Straßen gegangen und die Leute, die haben ihn natürlich angeguckt, als wenn man von einem anderen Planeten kommt. Man hat sozusagen den Verkehr lahmgelegt. So. Und das war die ersten Wochen sehr toll, aber irgendwann waren die Reaktionen des Mob natürlich eindeutig. Das heißt, da hat ja nicht nur die Kripo, geschweige denn die Stasi, auf dich Jagd gemacht, sondern irgendwann hat auch der Mob irgendwie angefangen loszulegen. Und dann kamen dann eben noch die berühmten Verwünschungen, euch müsste man als Gas stecken, ja, oder unter Adolf hätte es das nicht gegeben.
Mhm. Trotz alledem eine extreme Außenwirkung, auch von Staatsseiten, wie schon gesagt, wurde sich extrem versucht, darum zu kümmern. Aber unabhängig davon, es hat ja für die Leute meistens in Biografie einen sehr schweren Einfluss gehabt. Glaubst du, dass es auch eine Außenwirkung gab?
Du meinst eine Wirkung auf andere,
ja,
dass die vielleicht
auf die Umwelt zum Beispiel wurden,
oder dass sich Leute anders entschieden haben und abgeschwenkt sind von ihrem Lebensweg oder was?
Ja, zum Beispiel, oder überhaupt klimatische Veränderungen. Ich meine, man hat ja auch als Punk in anderen sozialen Gefügen zu tun. Da muss sich doch irgendwas bewegen, oder?
Ja, ist schwer einzuschätzen, ja. Also ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass die Punkbewegung in der DDR den Zusammenbruch des Regimes herbeigeführt hat, ja. Aber ich glaube schon, dass wir dazu beigetragen haben, den Staat aus einer Balance zu bringen. Und wir waren sozusagen das sichtbare Symptom einer Krise in der DDR. Und für diese Krise waren wir nicht alleine verantwortlich. Da gab es Umweltgruppen, da gab es Menschenrechtsgruppen, da gab es die Jena-Friedensbewegung und da gab es natürlich auch eine künstlerische Bewegung, die einfach die Schnauze voll hatte und diesen Staat satt hatte und die einfach genug davon hatten. Und ich glaube, die Punks waren das sichtbarste Symptom dieser Krise. Und ich glaube schon, dass wir, ich habe das auch manchmal natürlich erlebt, weißt du, ich bin manchmal in Prügeleien reingezogen worden, bin schwer verprügelt worden, danach haben die Leute mich blutend an die Wand gestellt und gesagt, ey, wir wären gerne so wie du, aber wir trauen uns nicht. So, ja, und vielleicht ist das so ein Einfluss, den man ausgeübt hat. Jetzt haben die Leute einen auf die Fresse gehauen und dann haben sie sich Gedanken gemacht, ey, eigentlich ist der Junge ganz cool, weil eigentlich symbolisiert er was, was wir auch wollen oder irgendwas, was wir nicht mehr wollen.
Mhm. Vielleicht jetzt mal einen kleinen Schwenk auf deinen persönlichen Lebensweg. Viele Leute sind ja sozusagen entweder ausgereist, haben irgendwann aufgegeben, einige haben durchgehalten. Wie war es denn bei dir?
Ja, das ist ein schwieriges Thema und ich habe auch versucht, das in der Ausstellung mit einem Text darzustellen, weil für mich war so die eigentliche Zäsur in der DDR 1984 und das war auch das traumatischste Jahr. Weil 1984, ich war so seit 1979 Punk, war auch die Magie für mich bei Punk raus und gleichzeitig gab es in der DDR die erste große Ausreisewelle. Mhm. Und wenn man von 1984 spricht, dann heißt das auch immer, dass Freundeskreise zerbrochen sind, weil die Leute massenhaft in den Westen gegangen sind und dass auch künstlerische Allianzen, so mit Freunden, mit denen man angefangen hat zu schreiben oder zu malen oder illegal, so Sami-Stadt-Zeitschriften rauszubringen, die waren auf einmal im Westen so und alles, was man so, ja, ich will nicht sagen, sich aufgebaut hatte, aber alles, was so entstanden ist, auch aus der Bewegung, ja, war auf einmal kaputt. So, also alles, was man so, was auch an den Folgen von Punk sich so ergeben hat, sagen wir mal nicht alles, aber sehr, sehr vieles, war auf einmal vorbei, weil die Leute über Nacht, also auch enge Freunde, weg waren im Westen. Und wenn man in der DDR gelebt hat, hieß der Westen, es war immer irgendwie wie, sowas wie ein kleiner Tod. Mhm. Weil du dachtest, okay, du siehst sie mit 60, 65 wieder. Und vorher nicht mehr. Und dann stand natürlich immer die Frage, ja, reist du selber aus oder nicht? Und ich habe auch einen Auslandsantrag gestellt und habe ihn dann aber zurückgezogen und bin bis 1989 in der DDR geblieben und habe mich da durchgebissen und bin im Nachhinein, muss ich sagen, sehr froh darüber.
Mhm. Dass Punk bei dir richtig viel Spuren hinterlassen hat, zeigt ja auch das Engagement für die Ausstellung heute, die jetzt eben nochmal angefangen hat und so. Gibt es außer diesen Projekten sozusagen der Dokumentation der früheren Zeit noch Sachen, wo du der Meinung oder wo du dich einbringst in aktuelle Punkbewegung oder Kunst oder wie auch immer?
Naja, ich bin ich bin Autor, ne? Ich bin Schriftsteller und ich glaube, ich wäre das nicht, wenn ich nicht Punk gewesen wäre, weil ich habe angefangen für meine Punkband damals so Texte zu schreiben und ich glaube, das waren so die ersten, das war der erste Beginn so meines Schreibens irgendwie und das ging dann eben immer weiter, weil irgendwann war Punk für mich tot, ich hatte auch keine Lust in diese Skinhead-Richtung zu gehen, das hat mich einfach nicht interessiert. Und ich bin dann in diese Kunstrichtung gegangen, hier in die, ja, von mir aus Literatur-Underground-Szene vom Prenzlauer Berg, hab mit Ronald Lippock, der in einer der ersten Punk-Bands aus Berlins gespielt hat, bei Rosa Extra. Wir haben dann angefangen, so Sammy-Stud-Zeitschriften zu machen, selber zu malen, Texte zu schreiben. Und irgendwann ging das für mich in die Kunstrichtung. Ich habe mich auch jahrelang, also bestimmt von 85 bis 89, für Punk nicht mehr interessiert. Mhm. Ja, das ging dann wieder los, als ich meine Kumpels getroffen habe, die aus dem Knast freigekauft wurden, die ich dann 89 in West-Berlin wieder erlebt und auch wieder entdeckt habe und die dann nach wie vor Crass hörten und die Stranglers und eben andere Geschichten. Und da hat das auf einmal wieder für mich so eine Bedeutung gewonnen. Politisch stehe ich da heute ganz woanders, ja. Also ich würde gar nicht sagen, dass ich politisch noch aktiv bin, so wie es in der DDR war. Da war ich eben in der Initiative für Frieden und Menschenrechte aktiv, wie viele andere Punks auch, die dann so in eine politische Richtung gingen. Heute versuche ich einfach so durch das, was ich tue, so aktiv zu bleiben und Leute so für das Thema zu interessieren und wach zu halten, weil das, was heute Punk ist, ist ja ziemlich tot, ne?
Ja, da sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage angekommen. Hast du eine Hoffnung irgendwie, dass aus dieser Ausstellung zum Beispiel irgendwas mehr kommt, außer eine musealische Betrachtung? Denkst du, dass es da eine Wirkung hat? Wer könnte eine Zielgruppe für sowas sein?
Naja, ich betrachte das ganz nüchtern, ne? Also auch die Wirkung, die diese Ausstellung vielleicht haben wird, weil ich habe das ja auch erlebt in Dresden, aber auch in Berlin, sozusagen die Kids, um mal einen Paranoia-Song zu zitieren, die Kids, ja. Punks irgendwie, die sind gar nicht so sehr an dieser ganzen Aufarbeitungsnummer interessiert oder woher sie selber kommen, also wo eigentlich ihre Wurzeln liegen. Die wollen Spaß haben und wollen irgendwie abpogen und das interessiert die eigentlich wenig. Also insofern glaube ich auch nicht so sehr, dass die Ausstellung jetzt eine Riesenwirkung hat. Was mich immer freut, ist, wenn ich dann so einen wirklich mal gelungenen Titel wie in der Sächsischen Zeitung lese, der am nächsten Tag erschienen ist, wo ich wirklich merke, dass ein Journalist auch mal so die Kraft dieser ganzen Geschichte gespürt hat, ja, vielleicht auch durch die Ausstellung gespürt hat und einen gelungenen Artikel hingelegt hat, ja, und vielleicht auch andere Leute mitreißt und sagt, ey, guckt euch das mal an, das war mal Punk und das, was heute Punk ist, dieses Abgehänge vor Supermärkten, ja. Wo die Leute, die eigentlich vorgeben, den Konsum zu hassen, den ganzen Tag an einer Stelle vom Konsumtempel rumhängen, ja, ohne jede Bewegung, ja, das ist dann wieder bei der Punkbewegung, und die Leute anbetteln, die aus den Konsumtempeln kommen, also die sie dafür noch verachten. Das ist schwierig, vielleicht reißen wir dann den einen oder anderen mit und der macht auch mal ein Fanzine oder gründet eine Band, weil das war ja Punk früher. Ja. Das war ja die Energie, dass die Leute selber auch unter Momenten größter Gefahr angefangen haben, selber zu schreiben, Fanzine zu machen, Bands zu gründen, ja. Vielleicht spürt der eine oder andere von den Kid-Punks das heute irgendwie und legt mal wieder los und steht vor dem Supermarkt sozusagen auf und bellt die Leute nicht nur an, sondern unternimmt selber was, ja.